Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme und wir starten jetzt gemeinsam in Folge 329.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Die WM läuft immer noch. Harte Konkurrenz für uns. Aber da sind wir ja völlig uneitel. Sie können sich die WM-Spiele ja auch einfach später angucken. Als Aufzeichnung. Und bei uns können Sie ja auch jubeln, Fahnen schwingen, Autokorso, alles kein Problem. Oder natürlich auch so richtig ärgern.
Ich bin wütend. Die Menschen sind wütend. Es stärkt doch die Faschisten, die nur darauf warten, das Zepter das nächste Mal in die Hand zu nehmen.
Das war Kim Sophie Bohnen, Studentin der Soziologie und Spitzenkandidatin der Linken in Baden-Württemberg.
Hm.
Jetzt bei den vergangenen Wahlen?
Ja, generell so.
Generell, auch wenn es keine Wahlen gibt, ist sie einfach Spitzenkandidatin.
Ja.
Sie ist auf jeden Fall eine Spitzenkandidatin. Ihre Schwerpunkte, ganz wichtig, Klimagerechtigkeit, politische Bildung und queer-feministischer Kampf.
Hm.
Mit den Linken will ich echt keinen Fußball gucken. Wenn wir gewinnen, dann stärkt die Euphorie diesen fiesen Patriotismus. Und wenn wir verlieren, dann stärkt der Frust die AfD. Das ist in etwa deren Logik.
Dann schlage ich vor, alle spielen einfach immer unentschieden und bekommen am Ende eine Teilnahmeurkunde oder einen feuchten Händedruck. Ähnliches gilt auch für die Deutsche Rentenkommission. Schön, dass ihr mitgemacht habt, ein kurzes Lob der Regierung und jetzt fahrt bitte nach Hause. Oder doch nicht? Wir schauen uns das heute mal an, was uns im Alter tatsächlich erwarten wird.
Wie ist eigentlich die Partie zwischen Russland und der Ukraine ausgegangen? Ach, läuft noch?
Ja.
Bereits seit 2022 und ständig Verlängerung. Ein Abpfiff ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Europäische Union rüstet sich zum großen Elfmeterschießen und als Einwechselspieler dienen eure Kinder und Enkel.
Hm.
Die Linken singen auf zum letzten Gefecht und Friedrich Merz nimmt das leider sehr wörtlich.
Ja. Auch das ist eines unserer Themen heute. Da ist viel schaurig Schönes mit dabei. Und los geht's.
Onkel Benjamin und Onkel Joppa sind endlich wieder zurück. Wir waren ja auf Reisen. Schöne Grüße an alle, die uns besucht haben. Es war wirklich mega. Auch bei der Kontrafunk-Veranstaltung konnten wir reüssieren. Es war ein großes, großes Wiedersehen und Treffen. Richtig
ja.
Spaß gemacht. Aber wir haben euch von dieser großen Reise auch jede Menge mitgebracht.
Mhm.
Also nicht, was ihr jetzt denkt. Es gibt jetzt keine Kühlschrankmagneten oder Postkarten. Aber wir haben ein paar Fotos von unserer Reise mitgebracht.
Ja, so richtig schöne Erinnerungen sind das geworden. Und weil wir die meiste Zeit ja mit der Deutschen Bahn unterwegs waren, waren wir besonders gespannt, wie es wohl in den Zügen und auf den Bahnsteigen so aussieht.
Unsere Erwartungen waren hoch. Schließlich hat die Bundesregierung im Januar mitgeteilt, Sofortprogramm der Deutschen Bahn, mehr Sicherheitskräfte, zusätzliche Reinigungen, schnelle Reparaturen. Die Deutsche Bahn hat ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen gestartet. Mehr als 1400 Stationen in ganz Deutschland erhalten einen Frühjahrsputz.
Das ist ein großes Versprechen. Kann man jetzt also bei der Bahn vom Boden essen?
Wenn das Bordbistro nicht geschlossen ist?
Ja. Ach, gucken wir uns das doch mal an. Schaut mal, was wir am Hauptbahnhof Erfurt entdeckt haben. Jede Menge Speisereste, die man vom Boden essen kann.
Ihr seht hier einen komplett überfüllten Mülleimer. Vor dem Mülleimer sind dann auch noch 4 rote Müllsäcke gestapelt. So sah das übrigens um 9.26 Uhr aus. Gut, das kann mal passieren. Aber 2 Details haben dem Ganzen noch ein bisschen Würze gegeben.
Da ist ein blauer Aufkleber angebracht. Und wisst ihr, was da steht?
Wir sind nicht ganz sauber. Schreib uns eine WhatsApp.
Ihr seid nicht ganz sauber. Auch höchstens nah dran, sag ich mal.
Das war ja schon kurios. Was wir nicht fotografiert haben, wenige Meter daneben stand eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn und hat da ganz entspannt ihr Käffchen getrunken und das einfach wegignoriert. Ob die wohl schon eine WhatsApp geschrieben hat?
Die Bahn ist übrigens ganz und gar nicht sauber. Unsere Bilanz nach 4 Tagen in Zügen und auf Bahnsteigen. Ein Fährzug wurde durch Busse ersetzt, ein Abteil war überhitzt und wurde gesperrt. Unsere Reservierung war hinfällig, das Bordrestaurant wurde ab Erfurt gesperrt, es fehlte an Personal. Die Klimaanlage nach Berlin ist auch zumindest zum Teil ausgefallen, sodass wir 2,5 Stunden gekocht wurden. Bahnsteige haben sich teils im Minutentakt geändert. Wir wurden nicht nach München Hauptbahnhof gebracht, sondern nach München Ost. Mehrere ICEs hatten Verspätung. Die Pünktlichkeit, würde ich sagen, lag da so ungefähr bei 50-50. Aber sind wir mal ganz ehrlich, was habe ich von einem sauberen Zug, wenn der nicht fährt? Oder ich meinen Anschluss verpasse? Oder die Fahrt zur Sauna mit Aufguss wird? Das ist schwierig.
Vielleicht waren wir auch einfach zum falschen Zeitpunkt unterwegs. Vielleicht war es einfach der falsche Monat. Denn in Erfurt haben wir auch dieses Foto hier geschossen. Das ist der Kasten mit den Informationen. Dort lernt ihr dann, dass ihr nicht an die Oberleitung greifen sollt oder nicht zu nah am Gleis stehen sollt. Und dann hängt man da einfach so eine Regenbogenflagge hin.
Ohne Grund, ohne Erklärung. Einfach eine Regenbogenflagge in den Kasten gehängt. Warum hängt die da?
Na, das erklären wir euch natürlich gerne. Warum hängen im Moment Fantasieflaggen vor Behörden oder Unternehmen? Es ist Pride Month, der Monat der Sichtbarkeit der LGBTQIA+-Gemeinde.
Eigentlich hatte ich total die Gay Joy und wollte den Monat schon so richtig zelebrieren.
Auch die Deutsche Bahn hat Gay Joy und hisst die Flagge. Da ist sie aber nicht alleine. Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen hat schon im Mai seinen Gay Pride gezeigt. Am 13. Mai war Trikottag. Der Deutsche Olympische Sportbund hat dazu aufgerufen, Lieblingstrikots eines Vereins zu tragen, um den Vereinssport sichtbar zu machen.
Der linke Bodo Ramelow hat sich aber anders entschieden. Kein Vereinstrikot, sondern ein regenbogenfarbenes One-World-Trikot. Mhm. Wir können euch das Video wegen der Musikrechte leider nicht mit Ton zeigen, aber Ramelow sagt, One Ball, One World, Spirit of Football, bunte Vielfalt.
Aber es ziehen Wolken auf. Und wenn Wolken aufziehen, dann stirbt irgendwo ein Regenbogen.
Wieso ich meine queere und feministische Buchhandlung verkauft habe? Teil 1. Ich hatte total viel Vertrauen darin, dass was ich mir wünsche, diese queere und feministische Buchhandlung, dass das auch andere Leute sich wünschen.
Das war Leonie und Leonie hat die Buchhandlung Queer Book Society gegründet und aufgebaut. Dafür hat sie sogar eine Ehrung bekommen und sie konnte auf Kongressen sprechen als mutige queer-feministische Gründerin. Womit Leonie aber so gar nicht gerechnet hat, mit dem Desinteresse der Kunden.
Jedes Mal, wenn es wieder so ein paar Monate schlecht lief und ich mir immer weniger Geld quasi monatlich überweisen konnte, hatte ich so Angst, weil ich dann dachte, ich kann die Gewinnsteuer nicht bezahlen, ich kann die Miete nicht bezahlen, ich kann die Buchrechnungen nicht bezahlen.
Das ist das Ende der Queer Book Society. Leonie verkauft keine queeren Bücher mehr, weil sie keiner kaufen wollte.
Was macht Leonie denn jetzt?
Sie schreibt selber ein queeres Buch.
Es ist soweit. Nachdem ich meine Buchhandlung verkauft habe, ist es jetzt an der Zeit, mich meinem nächsten Traum zu widmen. Ich möchte mein eigenes Buch schreiben in 6 Wochen.
Der diesjährige Pride Month ist aber nicht nur für Leonie eine herbe Enttäuschung.
Bin ich der Einzige, der im Pride Month gerade so eine kleine Enttäuschung spürt? Ich habe Marken angeschrieben, die ich sehr gerne mag, wo ich gerne mit im Pride Month vor allem zusammengearbeitet habe, aber die machen halt nichts im Pride Month mehr. Vor 2 Jahren sah das noch ganz anders aus.
Ben King Münster wundert sich, dass Unternehmen zu wenig Geld in den Pride Month stecken. Das war vor kurzem noch ganz anders.
Vor 3-4 Jahren haben die noch mit mir zusammengearbeitet, da hatte ich keine Ahnung, wie viele Follower. Jetzt auf Instagram, ich habe das 10-fache und die arbeiten nicht mit mir zusammen. Und es kann natürlich auch einfach an meiner Reichweite liegen, dass sie noch nicht hoch genug ist und so, aber ich denke mir irgendwie, warum werden Gays jetzt gerade nicht vielleicht mal wieder ein bisschen mehr supported, weil man sieht ja offensichtlich, dass noch nicht genug gemacht wird.
Lieber Ben, liebe Leonie, ich erkläre es euch mal aus meiner Sicht. Und zwar in eurer Sprache. Ich bin ein heteronormativer Cis-Mann. Ich fühle mich in meinem Geschlecht sauwohl und ich weiß auch recht genau, wie es um meine sexuellen Vorlieben steht. Allerdings geht euch das nichts an. Ich rede nicht darüber. Ich definiere mich auch nicht drüber. Weil es erstens niemand etwas angeht und zweitens auch niemand interessiert. Und drittens auf keinen Fall etwas mit meiner Identität zu tun hat. Es bestimmt mich nicht. Ist auch nicht meine Arbeit. Ihr meint aber, dass die Gesellschaft euch nicht für eure Leistung bezahlen soll, sondern für euer Sein, für eure Identität. Ihr macht aus eurer Identität ein Geschäftsmodell. Und das ist die queere Industrie. Die hat sich aber noch nie nach dem Markt gerichtet. Sie ist gemacht worden von Politikern und Aktivisten. Ihr habt Steuergeld genommen und es dann in die Community gekippt. und Unternehmen habt ihr unter Druck gesetzt, damit sie dasselbe machen. Das war aber ökonomisch schon immer kompletter Schwachsinn. Jetzt hat sich der Wind gedreht und euer Geschäftsmodell platzt wie eine Seifenblase. Ich weiß, ich bin nicht euer Freund. Ich bin aber auch nicht euer Feind. Ich erkläre euch die Realität.
Aber könnte eben noch schlimmer kommen. Wer den falschen Propheten vertraut, der kann sich nicht nur seine Gegenwart versauen, sondern auch seine Zukunft.
Wir haben mit vielen Notfallsanitätern auch gesprochen, die uns gesagt haben, wir sind dankbar, wenn eure Blockade das ist, weil dann wissen wir vorher Bescheid. Baustellen und Falschpark, sowas, darüber wird überhaupt nicht debattiert. Und ich würde gerne einmal kurz deutlich machen, dass all diese Menschen, die dort sitzen, eigentlich auch zur Arbeit gehen würden, zu ihrer Existenzsicherung, zu ihren Familien nach Hause fahren würden. Und wir machen das nicht aus Spaß.
Hey, da war sie ja mal wieder, eine alte Bekannte, Carla Rochel, Aktivistin der letzten Generation. Das war im Jahr 2022. Da haben diese Extremisten mehr Sendezeit bekommen als Karl Lauterbach bei Corona.
Egal ob ZDF, ARD oder Spiegel, es entstanden etliche Stunden Videomaterial und Reportagen. Die Extremisten wurden porträtiert, konnten ihre Ansichten lang und breit erklären. Es wurde auch berichtet, wie man mitmachen kann. Teilweise waren die Berichte eine Anleitung zur Klimablockade.
Carla Rochel hat ja hier mehrere Dinge gesagt, über die wir ein bisschen streiten können. Also ein Satz und drei streitbare Punkte.
Ja.
Sie hat ja zum Beispiel behauptet, sie habe mit vielen Notfallsanitätern gesprochen. Hm? Wie viele waren es denn? Das würde mich interessieren.
12.
Und sie meint, diese 12 Notfallsanitäter, die seien alle sowas von dankbar gewesen über die Blockade der letzten Generation. Denn es ist ja viel schöner, wenn man eine Blockade der letzten Generation umfahren muss, wenn die einen behindert. Ist ja viel besser, als wenn es eine Baustelle ist oder ein Falschparker. Denn bei der letzten Generation würden sie ja vorher informiert. Marcel, was denkst du darüber?
Ja, ist Quatsch. Also Baustellen sind planbar. Baustellen setzen sich nicht spontan auf die Straße und kleben sich fest.
Punkt für dich.
Und noch mehr Quatsch. Falschparker, die gibt's ja trotzdem. Die letzte Generation verschlimmert die Situation auf den Straßen noch zusätzlich.
Punkt für dich.
Einige Menschen, die dort sitzen, gehen ja in vielen Fällen nicht
Die gehen nicht zur Arbeit.
Die gehen nicht zur Arbeit.
Carla Rochel hat behauptet, die Leute in dieser Kette, die da sitzen, gehen ja ansonsten zur Arbeit und würden was zur Wirtschaft beitragen.
Das bezweifle ich doch hart. Das hat sie ja behauptet. Aber das ist doch völliger Quatsch. Sie sind in Vollzeit Klimaaktivisten und haben der regulären Arbeit in der Regel abgeschworen. Und noch ein Wort zum Klimaschutz. Die letzte Generation hat hunderttausende Menschen aufgehalten. Die standen dann mit laufendem Motor im Stau. Und trotzdem sind sie danach weitergefahren. Und auch am nächsten Tag sind sie weitergefahren. Die letzte Generation hat die Leute ganz sicher nicht zum Umdenken gebracht. Sie hat für mehr Abgase gesorgt und dem Umweltschutz damit einen Bärendienst erwiesen.
Hat sie am Ende sogar geschadet?
Ich würde so weit gehen zu sagen, die letzte Generation sind Anti-Umweltschützer. Sie haben mit ihren Blockaden nicht nur für mehr Abgase gesorgt, sie haben die Menschen gegen Umweltschutz in Stellung gebracht. Und Fun Fact, die letzte Generation hat ihr Geld auch von einer schwerreichen Ölerbin bekommen.
Ich nerv Sie gerade.
Ja, weil sagen Sie, warum? Wir können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen.
Doch.
Was die Wissenschaftler sagen, ist, dass wir gerade auf einem irgendwas zwischen 2,5 und 4 Grad sind. Auf dem Weg sind wir. 4 Grad werden wir nicht mehr erleben, weil die Welt in Bürgerkriegen versinkt.
Vor 3 Jahren behauptet Carla Rochel, wir sind auf einem Klimapfad von 2,5 bis 4 Grad. Hm. Und dabei beruft sie sich auf Wissenschaftler.
Das tun sie ja immer. Sie behaupten einen Konsens der Wissenschaft. Abweichende Meinungen gibt es praktisch nicht. Jedenfalls nicht von ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Sie berufen sich bei ihren Vorhersagen auf Klimamodelle, die zeigen, wie dramatisch die Lage ist.
Nur leider trafen die Vorhersagen in etlichen Fällen nicht zu. Nur 3,5 Jahre nachdem Rochel behauptet, wir gehen auf 4 Grad Erderwärmung zu, berichtet sogar die Tagesschau was ganz anderes. Warum das Worst-Case-Szenario angepasst wurde. Im neuen Sachstandsbericht des Weltklimarats wird das Katastrophenszenario angepasst, da eine Erderwärmung von 4,8 Grad mittlerweile als unrealistisch gilt.
Nichts mit 4 Grad. Das Szenario ist gestrichen. Aber glaubt ihr jetzt wirklich, dass Klimaaktivisten klein beigeben, eigene Fehler gestehen?
Nein, dann kennt ihr sie schlecht. Die neue Argumentation von Klimaaktivisten geht so. Das Extremszenario wurde gestrichen und das ist ein Erfolg der Klimapolitik. Wir haben die Welt also bereits ein bisschen gerettet, aber auch die Erwärmung von 2,8 Grad, die jetzt noch im Raum steht, ist apokalyptisch. Darum müssen die Bemühungen noch verstärkt werden. Die Streichung des Extremszenarios ist natürlich kein Irrtum, sie ist ein Erfolg der Wissenschaft.
Dabei ignorieren Sie, dass es bereits seit Beginn des Extremwetterszenarios Wissenschaftler gab, die ihm widersprochen haben.
Aber solche Sichtweisen kamen bei der letzten Generation nicht vor. Die Extremisten haben ihre Mitbürger in Geiselhaft genommen. Sie haben Straßen blockiert, Häuser beschmiert, Kunstwerke beschädigt. Die letzte Generation bestand nur aus wenigen hundert aktiven Teilnehmern. Sie hat ihre Meinung aber massiv über die Gesellschaft gestellt.
Dieser Bumerang der Selbstgerechtigkeit kommt jetzt zurück. Der Kölner Stadtanzeiger berichtet am Montag, Klimaaktivisten müssen für Flughafenprotest wohl ein Leben lang zahlen. Mit Bolzenschneidern hatten die Klimaaktivisten der damals noch aktiven letzten Generation ein Loch in den Zaun des Flughafengeländes in Wahn geschnitten und sich so Zugang zum Rollfeld verschafft.
Die beiden Extremisten Judith Beadle und Fabian Bese haben mit ihrer Aktion 13.000 Menschen geschädigt. 3.000 hatten einen kompletten Flugausfall und 10.000 hatten eine Verspätung.
Jeder, der schon mal geflogen ist, weiß, was das bedeutet. Ihr verpasst euren Anschlussflug, ihr verliert einen Urlaubstag, ihr kommt zu spät zu einem Geschäftstermin, ihr kommt nicht rechtzeitig zu einer Familienfeier. Es gibt etliche Gründe, warum Menschen fliegen oder fliegen müssen. Aber wenn die Klimaaktivisten es nicht wollen, dann dürft ihr nicht fliegen.
In dem Zusammenhang ist mir jetzt nochmal klar geworden, wie irre eigentlich Luisa Neubauer ist.
Was?
Wir alle können uns erinnern, es gab diesen Fall von Klimaaktivisten, die dann nach Bali geflogen sind, um da einfach mal ein bisschen auszuspannen. Und zwar auch von dieser schwierigen und anstrengenden Aktiviererei, die sie die ganze Zeit beitragen. Und danach wurde sie dann gefragt und Luisa sagte tatsächlich, lieber Doppelmoral als keine Moral. Und wenn die Klimaaktivisten in den Urlaub fliegen, dann sind sie Urlaubende.
Ich finde, wir sollten ab jetzt nur noch Flugzeuge blockieren, in denen urlaubende Klimaprotestler nach Bali fliegen. Das wäre doch was. Darauf können wir uns alle einigen,
ja,
oder?
Ja, das wäre dann wahrscheinlich jedes Flugzeug nach Bali. Für die Aktion sollen die jetzt also zur Kasse gebeten werden. Der Flughafen Köln-Bonn fordert einen Schadenersatz von 50.000 Euro ein. Der Polizeieinsatz wird auf 12.000 Euro beziffert. Und Fluggesellschaften könnten ebenfalls Schadenersatz geltend machen.
Die Aktivisten sind ungläubig. Zitat, ich mache mir große Gedanken um meine Zukunft, sagt Bese. Er sei vom rechtfertigenden Notstand ausgegangen. Auf der Spendenplattform GoFundMe bittet er um Hilfe und schreibt, Anwaltskosten für Klimaschutz, bitte unterstützt mich. 340 Euro sind dort bisher zusammengekommen.
Na dann viel Glück. Fun Fact, die beiden Aktivisten der letzten Generation sind definitiv nicht die letzte Generation. Sie haben beide Kinder. Ja, die Kinder werden jetzt wohl in Armut aufwachsen. Die andere Aktivistin hatte vorher auch schon ein Boot beschmiert und ihr droht ein Schadenersatz von 3,5 Millionen Euro. Derzeit ist sie übrigens im Ehrenamt tätig und bekommt dafür 400 Euro. Grüße gehen raus an Carla Rochel.
Ja.
Ja, liebe Carla, auch wenn die Proteste vorbei sind, arbeiten deine Leute immer noch nicht. Das überrascht mich übrigens gar nicht. Entweder seid ihr nämlich Erben oder ihr arbeitet nicht. Und meistens seid ihr sogar Erben, die nicht arbeiten.
So nämlich. Und auch am Flughafen Hamburg, da haben Klimaaktivisten ein ziemlich teures Ticket gezogen. Der Deutschlandfunk berichtete im November, Klimaaktivisten müssen rund 400.000 Euro Strafe zahlen plus 700.000 Euro Prozesskosten. 10 Klimaaktivisten der letzten Generation müssen wegen einer Flughafenblockade im Juli 23 in Hamburg rund 400.000 Euro Schadenersatz zahlen.
Tja, liebe Klimaaktivisten, ich bin ja nur ein heteronormativer Cis-Mann. Also was weiß ich schon.
Ja.
Ich wiederhole es nochmal, ich bin nicht euer Freund. Ich bin aber auch nicht ganz euer Feind. Ja. Ihr wurdet benutzt. Euch wurden Ideen von Bürgerkrieg und Aussterben in den Kopf gepflanzt. Ihr wurdet radikalisiert. Übrigens auch von der klimaheiligen Luisa Neubauer, die bis heute überall hin eingeladen wird. Wo habe ich die jetzt ganz aktuell gesehen? Ich glaube, mit Gregor Gysi zu einem Gespräch.
Toll.
Aber natürlich wurde Luisa Neubauer auch zu Angela Merkel eingeladen.
Ja.
Luisa Neubauer hat sich aber auch ins deutsche Fernsehen gesetzt und hat gesagt, wir müssen jetzt auch antidemokratische Maßnahmen ergreifen, bevor es für die Demokratie zu spät ist.
Ach so.
Sie hat also gesagt, die Demokratie könnt ihr eh vergessen im Kampf gegen den Klimawandel. Entweder unterminieren wir die Demokratie jetzt oder dann halt später. Das sind die Experten, die sich überall äußern dürfen.
Das nennt sich, glaube ich, dann auch Anarchie.
Irre, also vielleicht auch Diktatur.
Ja.
Da gibt es viele Wörter für. Aber eins kann ich euch sagen, das sind keine Leute, die du ständig ins Fernsehen setzen solltest. Das sind keine Vorbilder für unsere Kinder.
Ja.
Und von solchen Menschen wurden dann andere radikalisiert. Und außerdem habt ihr euch leider auch selbst radikalisiert und ihr habt andere damit tyrannisiert. Ja. Ist euch mal aufgefallen, welchen Stellenwert der Klimawandel heutzutage in der Politik hat? Keinen. Es redet niemand freiwillig darüber. Hm. Im Wahlkampf 2025 war Klima kein Thema. 2021 ständig Thema. Ja. 2025 überhaupt kein Thema. Nicht einmal ARD-Journalisten haben noch danach gefragt. Ja, leider wird die Klimapolitik auf der praktischen Ebene noch durchgezogen. Hm. Ich möchte sogar die These in den Raum stellen, dass man extra nicht mehr öffentlich darüber redet, sondern es dann einfach auf der Ebene der EU-Kommission durchzieht und auf Ebene der Merz-Regierung.
Ja.
Denn Friedrich Merz und seine Kack-Regierung ziehen natürlich die Klimawandelpolitik weiter durch, unter anderem beim Heizhammer.
Ja.
Aber wisst ihr was? Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ihr werdet genauso vor den Zug geworfen wie die Trans-Community. Wenn das Geld mal knapp wird, dann werden auch eure Klimaprojekte in Luft aufgelöst. Und das Geld wird ja auch knapp. Und das bringt uns jetzt zu einem Thema, das ist exakt das Gegenteil von Klimapolitik. Und daran seht ihr, wie austauschbar ihr seid.
Die Bundesregierung will 40% des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS übernehmen. Mit dem Einstieg soll die europäische Rüstungsproduktion gemeinsam mit dem NATO- und EU-Partner Frankreich gestärkt werden.
Deutschland verstaatlicht einen Rüstungskonzern. KNDS baut unter anderem den Leopard. Laut Bloomberg wird das Unternehmen mit 15 bis 18 Milliarden Euro bewertet. Wenn Deutschland diesen Preis zahlt, kostet die Verstaatlichung 6 bis 7 Milliarden Euro.
Wird das bezahlt aus dem Klima- und Transformationsfonds von Robert Habeck?
Nein, bezahlt mit Schulden, also mit dem Geld der nächsten Generation.
Schlechte Nachrichten für Greta Thunberg. Hm. Das Gesicht von Fridays for Future ist ja mittlerweile auch Gaza-Aktivistin. Schon 2021 hatte die Klimabewegung auf einem Instagram-Account einen Boykott gegen Israel gefordert. Und das ist jetzt ja aktueller denn je.
Ja.
Aber die deutsche Politik will da so gar nicht mitmachen. In der vergangenen Woche gab es eine neue Nachricht, die ich bei Bild gefunden habe.
Deutschland will Raketen aus Israel und Ukraine kaufen. Das Verteidigungsministerium prüft den Kauf kostengünstiger Marschflugkörper aus Israel und der Ukraine. Hintergrund ist die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern in Deutschland zu stoppen.
Ah, kostengünstige Marschflugkörper kosten nur den Tod oder das Leben.
Mhm.
Apropos Greta und der Krieg. Vor 3 Jahren hat Greta Thunberg sich zum Ukraine-Krieg geäußert. Im Stern lesen wir: Ukraine. Greta Thunberg prangert Umweltzerstörung durch den Krieg an. Greta Thunberg prangert Ökozid in der Ukraine als Form der Kriegsführung an.
Wie steht die Klimabewegung eigentlich zu den ukrainischen Angriffen auf das größte Kernkraftwerk Europas?
Kommt drauf an, wen du fragst. Also die deutschen Klimaschützer finden das wahrscheinlich gut. Die sind ja gegen Kernkraft.
Ah.
Und wenn die ukrainische Armee das Atomkraftwerk zerstört, dann gibt es ja keine Kernkraft mehr.
Und was ist mit der Verstrahlung?
Die ist dann der Beweis für die Gefährlichkeit der Atomkraft.
Ah.
Und außerdem ist ja der Russe schuld. Wenn die Ukrainer ihr eigenes Kernkraftwerk zerstören, dann ja nur, weil der Russe es vorher besetzt hat.
Ja, verstehe. Wie stehen Klimaaktivisten denn zum Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines? War ja auch Klimaterrorismus und soll ja von der Ukraine verübt worden sein. Und wie stehen Klimaaktivisten zu den aktuellen Angriffen der Ukraine auf Öllager?
Nach Angaben eines Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters sind am Donnerstagmorgen Flammen und dicke Rauchwolken im südöstlichen Moskauer Stadtteil Kapotnja zu sehen gewesen. Dort befindet sich die Ölraffinerie der russischen Hauptstadt.
Das ist doch ein Albtraum für Klimaaktivisten.
Das verstehst du vollkommen falsch.
Hä? Wenn in Deutschland jemand mit einem Auto fährt, dann ist der ja ein Klimaproblem.
Ja.
Wenn in Deutschland jemand fliegt, dann ist der ja ein Klimasünder.
Richtig.
Und Oma ist eine alte Umweltsau.
Das ist auch korrekt.
Aber explodierende Gaspipelines und Öllager sind kein Problem?
Nein, die sind quasi nebenwirkungsfrei. Die sind eigentlich klimaneutral. Denn das Gas aus der Pipeline, das hätten ja die Klimasäuer aus Deutschland sonst verfeuert. Darum ist die Gasexplosion in der Ostsee klimaneutral. Und das Öl der Russen wäre ja ansonsten in Autos oder Panzern gelandet.
Je mehr russische Öltanks brennen, desto klimaneutraler ist also der Krieg?
Richtig. Es geht sogar noch weiter. Je schwächer die Russen sind, umso wahrscheinlicher ist ein Ende des Kriegs. Und im Frieden wird ja auch weniger Öl verwendet.
Können wir dann nicht einfach mit Putin verhandeln?
Wo denkst du denn hin? Wir verhandeln doch nicht mit Klimaschweinern wie Wladimir Putin. Darum bombardieren wir ihn einfach, bis er nachgibt.
Okay, ja, das ist klimaneutral oder sogar ein Beitrag zur Klimaneutralität, ja. Habe ich jetzt soweit verstanden, aber wenn wir Moskau bombardieren und St. Petersburg und im Winter dann Strom und Heizung der Russen abschalten, könnte Russland dann nicht auf die Idee kommen, dass es in seiner Existenz bedroht ist?
Na, das will ich doch wohl stark hoffen.
Aber das heißt ja, in der Militärdoktrin der Russen, da lesen wir doch, dass sie im Falle einer existenziellen Bedrohung zum Äußersten bereit sind.
Und dann verhandeln wollen, quasi um Frieden betteln.
Nein, die Militärdoktrin der Russen schließt einen atomaren Angriff aus, es sei denn, die Existenz ist bedroht. Die Russen könnten im schlimmsten Fall mit einer Atombombe antworten. Das wäre das Ende von Kiew oder auch Berlin oder auch der Menschheit.
Oh, das wäre aber gut.
Bitte was?
Naja, dann wäre der Krieg ja auch zu Ende. Und dann wären die Risiken der Atomkraft endgültig belegt. Und wir beide wären die letzte Generation. Okay, zugegeben. Es wäre schon irgendwie ärgerlich, wenn Berlin dem Erdboden gleichgemacht wird. Aber Moskau kennt ja hoffentlich den Unterschied zwischen Solidarität und Kriegserklärung. Wir haben ja nur der Ukraine die Solidarität erklärt, aber nicht Moskau den Krieg erklärt.
Naja, so, schau mal, was vor wenigen Tagen in Paris passiert ist. Auf der Rüstungsmesse Eurosatory, da hat der ukrainische Drohnenhersteller Firepoint einen großen Stand gehabt. Während der Messe zeigte er da brandneue Aufnahmen.
Das ukrainische Rüstungsunternehmen Firepoint präsentiert in diesem Jahr seine Drohnentechnik auf der internationalen Rüstungsmesse Eurosatory in Paris. Um ihre Wirkkraft zu demonstrieren, spielt der Waffenhersteller aktuelle Aufnahmen von Angriffen auf Moskau ab, die eindrücklich die Leistung seiner Drohnen unter Beweis stellen.
In Paris wird mit Drohnenangriffen auf Moskau geworben. Zu diesen Angriffen hat sich auch Julian Röpke geäußert. Röpke arbeitet für die Bild. Die gilt als eine der wichtigsten Presseorgane Deutschlands. Röpke ist aber bei der Bild auch nicht irgendwer. Er ist leitender Redakteur Sicherheitspolitik und Konflikte. Zu den Angriffen auf Moskau schrieb er:
Eine ukrainische Langstreckendrohne fliegt direkt in ein Wohnhaus in der russischen Hauptstadt Moskau. Putin sollte umgehend an den Verhandlungstisch kommen, um weiteres Unheil von seinem Volk abzuwenden. Es braucht einen Waffenstillstand jetzt.
Ukraine bombardiert ziviles Wohnhaus in Moskau. Röpke gibt Putin die Schuld. Russland bombardiert Wohnhaus in Kiew. Röpke gibt Putin die Schuld.
Ja, ihr wollt noch mehr von dem deutschen Top-Journalisten Julian Röpke? Wie wäre es damit von Januar 24? Zitat: Zum Genießen. Vernichtung einer russischen Panzerkolonne.
Julian Röpke wird übrigens bald nicht mehr Top-Journalist sein. Bald ist er Rüstungslobbyist, und zwar für Drohnen. Er wechselt von der Bild-Zeitung zu einem Drohnenhersteller. Ist das vielleicht derselbe, dessen Angriffe auf Russland derzeit gefeiert werden von ihm?
Das wissen wir nicht, aber Drohnenhersteller mit deutschem Steuergeld, die gibt's ja wie Sand am Meer. Februar im Deutschlandfunk. Bundesverteidigungsminister Pistorius und der ukrainische Präsident Zelensky haben die gemeinsame Kampfdrohnenproduktion im oberbayerischen Gauting besucht.
Dort sollen 10.000 Drohnen hergestellt werden. Und mit diesen Drohnen bringt man dann Russen um oder man greift russische Ziele an.
Im Mai gab es Neuigkeiten in der Tagesschau. Gemeinsame Drohne mit großer Reichweite bauen.
Davon können wir lernen als Bundeswehr, als Bundesrepublik Deutschland, aber auch wir als NATO-Streitkräfte. Und deswegen ist diese enge Kooperation für uns sehr wichtig. Und deswegen heben wir die jetzt quasi monatlich auf ein neues Level.
Und vergangene Woche gingen mal wieder hunderte Millionen Euro von unserem Steuergeld in die Ukraine.
Weitere Militärunterstützung für Ukraine. Deutschland sagt 400 Millionen Dollar zu. Mehrere Länder sagen zusätzliche Militärunterstützung für die Ukraine zu. Deutschland stellt laut Verteidigungsminister Pistorius rund 400 Millionen Dollar bereit.
In rund zwei Wochen gibt es dann etwas ganz Besonderes zu bestaunen. Und zwar am Himmel über Paris. Die ukrainische Luftwaffe ist zu Gast. 10.000 Soldaten, NATO-Gäste, 95 Flugzeuge, ukrainische Mirage über Paris. Macrons letzte Parade wird zur Machtdemonstration für Europa. Frankreich plant zum 14. Juli eine besonders große Militärparade. Paris setzt dabei auf ein Signal der Stärke mit Ukraine-Bezug.
Auch in den Niederlanden ist man ready for the fight tonight. In der Bild, da lesen wir: Für 2000 Putin-Soldaten. Holländer bauen Kriegsgefangenenlager auf Probe.
Das passt zu einem Video aus dem Mai. Es soll entstanden sein in Hamburg auf einem Symposium. Dabei soll der deutsche Kapitän zur See, Kurt Leonards, über russische Kriegsgefangene gesprochen haben.
Wenn Tausende von Kriegsgefangenen kommen, müssen die irgendwo hin. Die müssen verteilt werden in Deutschland, die müssen verteilt werden in Europa. Vielleicht kommen die zuerst in Deutschland an, um dann in Europa verteilt zu werden. Aber wir brauchen jetzt Konzepte, die wir entwickeln müssen.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor wenigen Tagen nochmal erklärt, wie mit ihm die Zukunft des Landes aussieht. Mit ihm und Außenminister Wadephul. Und vor allem mit Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Der wichtigste Durchbruch war im letzten Jahr, dadurch, dass wir uns fast alle auf 3,5 plus 1,5% Ziele verständigt haben, ist im letzten Jahr der Grundstein gelegt für eine erfolgreiche Arbeit, insbesondere des europäischen Teils der NATO. Und ich vermute mal, das wird auch beherrschend sein für das NATO-Treffen in Ankara Anfang Juli.
Deutschland und die NATO haben ein gemeinsames Ziel. 5% des Bruttoinlandsprodukts soll in Rüstung fließen. Wisst ihr, was das bedeutet? Scheinbar weiß niemand so ganz genau, was das bedeutet, aber wir werden uns jetzt mal einen gemeinsamen Eindruck verschaffen. Das Statistische Bundesamt gibt das Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2024 mit 4.329 Milliarden Euro an.
Wenn wir davon 5% in die Rüstung und Verteidigung stecken, macht das 216 Milliarden Euro
pro Jahr. Aber was sind schon ein paar Milliarden? Ich meine, man verliert ja heutzutage so schnell den Überblick. Und deswegen versuchen wir das jetzt mal in Relation zu setzen, und zwar zum Bundeshaushalt. Den sieht man auch im Tortendiagramm hier. Der Bundeshaushalt 2024 betrug 476 Milliarden Euro.
So, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, wir sind jetzt nur einen Rechenschritt vom Krieg entfernt. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich alles zusammengenommen?
Es bedeutet, dass Friedrich Merz 45% des Bundeshaushalts für Rüstung ausgeben will. Ihr habt richtig gehört, SPD und CDU/CSU wollen fast jeden zweiten Euro in Verteidigung investieren. Und das haben sie ihren NATO-Partnern versprochen, das soll bis 2035 umgesetzt werden.
Im Jahr 2020 lag der Verteidigungshaushalt bei 45 Milliarden Euro. Er soll also verfünffacht werden.
Für Verteidigung soll deutlich mehr ausgegeben werden im Bundeshaushalt als für die Rente. 10-mal so viel wie für die Forschung, und das Verteidigungsministerium soll dann 10-mal so viel Geld bekommen wie das Gesundheitsministerium. Das macht aber nichts, denn tote Menschen werden nicht mehr krank.
Krank sind aber die Pläne der deutschen Bundesregierung. Krank sind die Pläne der NATO. Krank sind die Pläne von Merz und Pistorius. Warum soll der gesamte Bundeshaushalt für die sogenannte Verteidigung umgebaut werden?
Weil sie Krieg wollen. Nach meiner Überzeugung wollen sie Krieg. Die komplette Militarisierung und Überschuldung ist ein klares Kriegssignal. Sie wollen Russland zu Tode rüsten. Und zur Not auch in Schutt und Asche bomben. Es ist, wie Viktor Orban vorhergesagt hat, wir erleben den Umbau in eine Kriegswirtschaft. Aus einer Gesellschaft im Frieden wird ein Land im Krieg. Und während die Regierung uns in den Ruin treibt, unser Land auf Generationen hinweg verschuldet, währenddessen lachen wir hier über Transaktivisten oder Klimaextremisten. Die gesellschaftliche Spaltung ist das perfekte Ablenkungsmanöver. Während wir uns streiten, planen sie den Krieg.
Ladies and gentlemen, our message is clear. Ukraine can continue to rely on us. Mykhailo, we stand by you. Slava Ukraini, thank you very much.
Na dann erstmal ab in den zweiten Themenblock. Und vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, in den vergangenen Tagen und Wochen, da hat die Dichte an Nationalflaggen im Land doch enorm zugenommen. Auf Balkonen, an Autos, eigentlich ganz schön.
Kaum ist Fußball, schon packt das halbe Land den längst vergessenen Patriotismus aus. Uns macht die Party ja Spaß, aber es gibt auch vehemente Gegner. Einige davon haben sich am vergangenen Wochenende in Potsdam getroffen und ganz andere Fahnen geschwenkt.
Und auch deren Lieder klangen so gar nicht nach schwarz-rot geilem Fangesang.
Auf geht's, ab geht's, widersetzen! Auf geht's, ab geht's, widersetzen!
Kukuteni Wumbi, Tuji Kombo,
kaum sind wir mal eine Woche nicht in Berlin, schon ist wieder DDR.
Ja, ja, eher DDR auf Crack. Honecker wäre spontan wieder zurück ins Saarland gegangen.
Das heutige DDR steht offenbar für divers, dauerempört und realitätsfern.
Der linken Parteitag 26 in Potsdam, musikalisch auf jeden Fall ganz weit vorn. Neidi und die Reichenschrecks sind echte Hitgiganten. Jetzt nicht im Buster Berlin Fanshop, Antifaschista Volume 26, Klassenkampf und Kassensturz.
Ja, mit Gassenhauern wie Schuld war nur der reiche Erbe, der war schuld daran.
Stop in the name of class.
Wir haben dir alles nur geklaut, ejo, ejo, das ist alles nur noch meine.
Oder ich will zurück nach Westjordanland.
Und als Bonusmaterial viele tolle Texte zum Mitsingen und Aufregen.
Wir müssen als trans-, inter- und nicht-binäre Personen tagtäglich um Anerkennung kämpfen.
Transpersonen, ob binär oder nicht-binär, stehen unter Dauerangriff eines rechten Kulturkampfs.
Gemeinsam gegen das Patriarchat zu kämpfen, denn das ist unsere verdammte Pflicht in dieser Zeit.
Hui, das waren drei Linke aus der sogenannten Tina-Gruppe.
Tina? Wie Christina?
Nein, Tina sowie trans-, inter-, nicht-binär und Agenda. Agenda. Diese Gruppierung schließt ganz bewusst alle Menschen aus, die sich als Mann oder Frau definieren.
Oh, das muss aber ganz schön einsam sein. Kein Wunder, dass die so eine Wut haben. Aber mal im Ernst, der linken Parteitag war in diesem Jahr eigentlich mehr Zirkus als politische Veranstaltung. Mehr so ein Regenbogen wünscht dir was als Realismus.
Eher Realsatire. Das wäre auch alles nicht so schlimm, wenn diese Partei nicht in einigen Bundesländern mitregieren würde. Bald möglicherweise auch wieder in Berlin. Mhm. Und bei genau dieser Partei klopfen Union und SPD immer wieder an, um sich Mehrheiten zu sichern.
Wir als Linke kämpfen darum, dass die Faschisten nicht an die Macht kommen. Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder die Faschisten selbst.
Sagt der neue Parteichef Luigi Pantisano auf seinem Partisanenfeldzug gegen die Kanzlerpartei.
Die gleichen Linken dienen in Thüringen als Mehrheitsbeschaffer für die Minderheitsregierung von CDU-Ministerpräsident Mario Vogt. Kannst du dir wirklich nicht ausdenken.
Herr Pantisano, arbeiten Sie dann eigentlich in Erfurt mit Faschisten zusammen? Oder wie soll man das verstehen?
Aber doch nur, damit die Faschisten der CDU nicht mit den Faschisten der AfD zusammenarbeiten.
Ach, verstehe. Und hier eine kleine Übersicht, was auf dem Parteitag von den Delegierten sonst noch so beschlossen wurde. Da heißt es etwa, Sozialkürzungen stoppen, unsere Antwort ist feministisch. Das Leben organisieren, die Linke ist eine feministische Partei. Grundrechte statt Abschiebemaschinerie, linke Grundsätze in der Debatte um Nahost.
Aha, und was sind das so für Grundsätze? Das lesen wir am Montag in der Taz. Lob für Stalin, Hass gegen Israel. Israel solle verrecken, die Hamas sei nicht islamistisch und lang lebe Stalin. So äußerten sich Linksjugendmitglieder. Bei der Mutterpartei in Bayern stießen sie damit auf Nachsicht.
Ja, ist ja auch eigentlich alles nur halb so schlimm.
Ihr müsst ja gucken, was genau hat wer gemacht. Und wie gesagt, wenn es Jugendliche sind,
Auf 16-Jährige dürfen wir Unsinn sagen.
Klar, lieber Herr van Aken. Wenn die Linksjugend so etwas absondert, ist das nur der Unsinn von 16-Jährigen. Aber stellt euch mal vor, was in Medien und Politik los wäre, wenn solche Sätze im rechten Spektrum fallen. Und außerdem, es sind ja nur so die spinnerten Ideen von 16-Jährigen. Wie steht ihr denn eigentlich zur Absenkung des Wahlalters? Es wird ja immer wieder gefordert, das Wahlalter auf 16 abzusenken. Und bei manchen Wahlen ist es ja schon so.
Na, die Spitze der Linkspartei, die hat sich jedenfalls von diesen 16-Jährigen distanziert. Von einem Völkermord in Gaza ist im Parteitagsbeschluss dennoch die Rede.
Und sonst noch? Wie sieht's denn in Sachen Wirtschaft aus? Wer ist denn verantwortlich für die aktuelle Schieflage in Deutschland?
Es sind die Donald Trumps und die Elon Musks dieser Welt. Die Friede Springers und Klattenquanz in Deutschland. Wir werden uns den Reichtum, den sie uns gestohlen haben, zurückholen. Erst wenn die Produktionsmittel, wenn Grund und Boden vergesellschaftet sind, können wir jedem Menschen in Deutschland ein Leben in Würde und in Sicherheit garantieren.
Okay, also das klingt jetzt wirklich nach DDR. Auf jeden Fall klingt es nach dem, was die Linke im Kern möchte. Eigentum umverteilen, bestenfalls zum Staat, enteignen, von der Leistungsgesellschaft zur Transfer- und Subventionsgesellschaft.
Und wofür das Geld dann ausgegeben wird, wissen wir auch schon. Für LGBTQ und die TINA-Gruppen. Für Migration und Asyl, für Klima- und Energiewende, für höheres Bürgergeld und Kampagnen gegen rechts.
Na, immerhin nicht für Waffen. Denn laut Parteitag will die Linke nicht das Land weiter militarisieren. Und auch eine militärische Unterstützung der Ukraine wird da mehrheitlich abgelehnt.
Das dürfte Friedrich Merz und seiner Regierung so gar nicht gefallen. Und auch bei diesem Thema stellen sich die Linken klar gegen Union und SPD.
Wenn die Leute noch länger arbeiten sollen perspektivisch, dann bedeutet das mehr Altersarmut. Die Menschen können jetzt schon nicht mehr. Und das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu knüpfen, heißt in der Realität, dass die Menschen bis 70 arbeiten sollen.
Sagt Co-Parteichefin Ines Schwertner. Rente, großes Thema, sicherlich auch für viele von euch da draußen. Und in dieser Woche, da ist ja ordentlich Bewegung in die Sache gekommen. Und wir wollen das mal für euch jetzt zusammenfassen.
Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission hat am Dienstag Vorschläge für eine umfassende Reform vorgelegt. 33 Empfehlungen sind niedergeschrieben und die haben es wirklich in sich.
Bevor ihr fragt, ja, in der Kommission saßen auch Politiker, nämlich von CDU, CSU und SPD, außerdem Ökonomen, Volkswirte, Finanzwissenschaftler oder Wirtschaftsforscher.
Und was ist da jetzt geplant? Das ZDF berichtet.
So soll das Renteneintrittsalter laut dieser Kommission ab 2032 an die Lebenserwartung angepasst werden. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren gestrichen werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen jeweils 1% vom Bruttolohn über die Rentenkasse am Kapitalmarkt anlegen.
Aber das ist noch lange nicht alles. So sollen laut Kommission künftig auch Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen. Perspektivisch dann auch Beamte. Außerdem sollen Minijobs nur noch für Schüler möglich sein und ansonsten abgeschafft werden.
Von all diesen Vorschlägen erhofft sich die Kommission, dass das Rentenniveau künftig steigen könnte. Insgesamt erhofft man sich, dass die Altersversorgung mittel- bis langfristig mindestens 70% des letzten Nettolohns entsprechen könnte.
Okay, da stellt sich natürlich die Frage, wo liegen wir denn heute? Schauen wir mal nach.
Die Niederländer führen unsere Liste an. Sie können sich im Alter über 96% ihres letzten Nettolohns freuen. Offiziell nennt sich das Nettoersatzquote. In Portugal liegt die bei 92%, in Österreich bei 87% und Spanien bei 80%.
Der OECD-Durchschnitt liegt immerhin noch bei 63%. Und wo ist Deutschland aktuell? Rentner in der Bundesrepublik erhalten aktuell im Schnitt nur magere 53% ihres letzten Nettolohns.
Und nun empfiehlt die Kommission also, auch in Deutschland hoch auf 70% zu gehen. Das ist interessant. Vor allem, weil dem Gremium ja auch Politiker der Altparteien angehören.
Denn diese 70% finden sich schon seit langem im Wahlprogramm der AfD wieder. Diese Forderung galt bislang aber als nicht finanzierbar und völlig abwegig.
Und jetzt ist sie doch möglich? Werden wir mal sehen. Wir wollen die ganzen Vorschläge auch an dieser Stelle gar nicht persönlich bewerten. Dazu fehlt uns im Zweifelsfall auch die Expertise. Aber wir haben uns mal umgehört und können euch so ein kleines Pro und Contra präsentieren.
Gehen wir mal einige Punkte nochmal durch. Den Renteneintritt an die Lebenserwartung anpassen. Vorteil, wer länger arbeitet, zahlt auch länger ein. Der Anstieg soll übrigens sehr langsam passieren. Im Jahr 2040 könnte er dann bei 67,5 Jahren liegen. Im Jahr 2090 bei 70 Jahren.
Ist noch ein bisschen hin.
Ja, ich dachte ja eigentlich, ich müsste bis 90 arbeiten, bis ich in Rente gehen darf. Aber jetzt ist erst im Jahr 2090 bei 70?
Ja, ist doch super. Übrigens, Kontra, wer nicht so lange arbeiten kann, der bekommt natürlich weniger Geld. Das betrifft vor allem körperlich schwer arbeitende Menschen, vorausgesetzt, dass es die in Zukunft überhaupt noch gibt.
Ich werde niemals arbeiten gehen, weil ich das absolut nicht einsehe. Leute, die arbeiten gehen, sind eigentlich voll dumm.
Das Gefühl habe ich auch langsam. Und damit zur Abschaffung der abschlagsfreien Frührente. Pro. Oft haben vor allem Facharbeiter diese Möglichkeit wahrgenommen, also jene, die wir eigentlich noch dringend brauchen. Diese Menschen fehlen aber nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch als Beitragszahler.
Kontra, gerade diese Menschen sind nach 45 Arbeitsjahren oft durch. Und ist es nicht ungerecht, wenn für den Akademiker das gleiche Renteneintrittsalter gilt wie für den Handwerker, obwohl letzterer oft viel früher und länger in seinem Leben gearbeitet hat?
Können wir bitte gehen? Hör mir zu! Können wir bitte gehen?
Ja, bitte. Nächster Punkt. Selbstständige, Abgeordnete und irgendwann dann auch Beamte sollen mit in die Rentenkasse einzahlen. Pro, neben der Ausweitung der Beitragszahler käme der Vorschlag besonders Selbstständigen zugute, die eher wenig verdienen, weil die wären fürs Alter dann besser abgesichert.
Das soll als Pro-Argument dienen, ja. Aber der Selbstständige kann, wenn er möchte, auch jetzt schon freiwillig einzahlen, richtig. Machen aber viele Selbstständige nicht, weil sie lieber privat vorsorgen, als das Geld dahin zu geben. Also ich bin selber schon oft selbstständig gewesen und auch aktuell als Selbstständiger klassifiziert und ich weiß schon, warum ich es nicht getan habe. Mhm. Da könnte ich 1000 Kontra-Argumente bringen, beispielsweise auch, dass ein Selbstständiger sein eigenes Unternehmen aufbaut und das Unternehmen Teil seiner Altersvorsorge ist.
Das ist richtig.
Aber wenn er weniger Geld zur Verfügung hat, um in das Unternehmen zu investieren, kann er sich diese Form der Altersvorsorge auch schlechter aufbauen. Mhm. Dann nächstes Argument. Man sagt ja, Selbstständige, die wenig verdienen, sind im Alter auch nicht gut abgesichert. Das stimmt. Aber wenn Selbstständige schon wenig verdienen, man ihm von dem wenig aber auch noch Rente wegnimmt, dann geht es ihm auch nicht besser.
Richtig.
Ich könnte noch ganz, ganz viele solche Argumente vorbringen, denn in dem Punkt bin ich besonders kritisch, was die angeht. Aber die Selbstständigen werden wohl in die sogenannte Solidargemeinschaft reingezwungen, ob sie wollen oder nicht. Das alles soll aber wohl erst für künftige Berufseinsteiger gelten und nicht für Menschen, die bereits selbstständig sind.
So heißt es.
Okay, aber so oder so ist es ein Verlust von Freiheit.
Im Zweifel für die Freiheit, das braucht Deutschland.
Und was Deutschland laut Kommission nicht mehr braucht, sind Minijobs. Die sollen wegfallen. Pro, die Beiträge für das Rentensystem steigen und das würde das gesamte System stützen. Mehr Menschen würden eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehmen. Die bisherigen Minijobber bauen mehr Rentenansprüche auf und sind dadurch weniger von Armut betroffen.
Kontra, unbürokratisch nebenher Geld verdienen fällt flach. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wird es komplizierter. Erst recht, wenn der einzige Minijobber nebenher noch einer weiteren Arbeit nachgeht. Mhm. Auch viele Rentner werden betroffen, ebenso wie Saisonkräfte. Kritiker sagen, fällt der Minijob weg, nimmt die Schwarzarbeit deutlich zu.
Das ist Chef 2. Ich bin Chef 1. Capito? Du arbeitest hier.
Capito. Und schließlich noch dieser Punkt, der Zusatzbeitrag für die Kapitalmarktrente. Pro, Rentner profitieren endlich von den Möglichkeiten der Märkte. Im Alter steht vermutlich mehr Geld zur Verfügung und das Ganze stabilisiert das gesamte System. In Schweden oder Holland gibt es das schon lange und wir erinnern uns, in diesen Ländern lag das Rentenniveau deutlich höher.
Kontra, nach einer Übergangsfrist würden Beitragszahler und Arbeitgeber zusätzlich belastet, denn sie sollen jeweils 1% des Bruttolohns als Beitrag extra zahlen. Das bedeutet weniger netto vom Brutto. Zugunsten von Aktiengesellschaften und dem Kapitalmarkt.
Übrigens, eine Pflicht, all die Vorschläge der Kommission umzusetzen, gibt es nicht. Die Liste wurde jetzt erstmal an die Bundesregierung übergeben. Dort soll das dann alles ausgewertet werden und in Gesetzestexte gegossen werden. Aber Kanzler Merz hat schon mal durchklingen lassen, welche Ideen voraussichtlich umgesetzt werden.
Alle Elemente dieses Reformpakets, betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen.
Heißt im Umkehrschluss,
So wie es die Kommission vorgeschlagen hat, wird's dann auch umgesetzt. Zack, bumm, machen wir so.
Abwarten. Mhm. Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern hat ja schon gesagt, also Moment mal.
Ja, und Bärbel Bas auch.
Das wird toll.
Ja.
Die letzte Regierung, die unsere Demokratie noch beschützen. Also irgendwie sind sie auch die letzte Generation.
Ja.
Sie wirken ja auch manchmal so clever wie die letzte Generation.
Kleben sich an ihren Sesseln fest.
Ja. Also es gibt ja auch Sachen, die uns wirklich optimistisch machen, ne? Das haben wir auf unserem Roadtrip auch festgestellt. Ja. Zuzugucken, wie die sich winden wie ein Aal und versuchen irgendwie noch beim ganzen Zittern Strom zu produzieren. Aber in Wirklichkeit sind sie sowas von dünn.
Richtig, ja.
Gut, also, was da jetzt genau funktionieren wird, wir sind gespannt, aber wir wissen, dass andere wichtige Aspekte des Rentensystems von der Kommission weiter ausgeblendet wurden, etwa in puncto Migration. Und hier wird nicht nachgebessert.
Ja, also wer mindestens 5 Jahre in das Rentensystem eingezahlt hat, bekommt in Deutschland ja eine reguläre Altersrente. Das betrifft auch hunderttausende Senioren, die erst im Rahmen der Massenmigration hierher gekommen sind. Laut AfD beziehen über 3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik eine Rente, die keinen deutschen Pass haben. Darunter auch über 100.000 Ukrainer, deren Beitragszeiten im eigenen Land in der Regel hier 1:1 anerkannt werden.
Egal, hoch die internationale Solidarität. Die Kommission hat vorgelegt, die Regierung setzt um. Wir sind allerdings skeptisch. Denn immer dann, wenn ein Einklang in Union und SPD mit unseren Medien von wegweisenden und dringenden Maßnahmen gesprochen wird, übereinstimmt mit den Grünen, dann schrillen bei uns alle Alarmglocken.
Oder um es mit den Worten des höchst neutralen und investigativen ZDF-Moderators Wulf Schmiese zu sagen.
Jetzt hat am Dienstag diese Bundesregierung die Möglichkeit, dieses Reformpaket zu übernehmen, anzunehmen. Da wird es übergeben. Und wir sind gespannt, ob die dann endlich mal streitfrei in diesen Sommer gehen und sich auf eine wirklich dann große Reform einigen können.
Mit anderen Worten, Hauptsache einstimmig, bitte keine Diskussion, denn alles andere stärkt nur wieder diese politischen Ränder.
Na, und das wollen wir wirklich nicht.
Nein.
Dieses Dunja Hayali mit Schmiese-Interview habe ich ja gesehen, tatsächlich in der Halbzeitpause des Deutschlandspiels, da ist es mir wirklich wieder kalt den Rücken runtergelaufen. Der Schmiese erklärt uns, dass es jetzt ganz wichtig ist, genauso umzusetzen und da gab es dann keine Kritik.
Nein.
Also, ich habe ja schon Kritik im Bereich der Selbstständigen geäußert. Das ist eine richtig krasse Reform. Es ist ein Systemwechsel, wie wir ihn seit über 100 Jahren nicht mehr hatten. Und das wird jetzt halt einfach so gemacht, weil ja eine Notwendigkeit besteht. Ach so.
Mhm. Gut. Nun ja. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wir sind ehrlicherweise völlig schweißnass. Vergesst um Gottes Willen nicht eine Trinkpause einzulegen.
Nur deine Trinkpause. Ja,
sonst kommt Karl Lauterbach um die Ecke und legt dich an den Tropf, da bin ich mir sicher. Aber keine Sorge, wir sind trotz apokalyptischem Hitzehöllensommer 2.0 auch in der nächsten Woche wieder für euch da. Und warum? Weil es wichtig ist.
Ich glaube, das brauchen wir in Deutschland wieder ein bisschen mehr, dass man akzeptiert, es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Perspektiven, aber trotzdem wollen wir gemeinsam das Beste für unser Land.
Also, liebe Kontrafunkhörer, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Antifa Lars aus dem Finanzministerium sagt, er will das Beste für unser Land, da läuft uns ein kalter Schauer über den Rücken zu.
Ja, in der Tat.
Das war's für heute. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann mit Folge 330. Ich bin Benjamin Golmer, auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin! Und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.